10 Grad minus.
War das so?
Das war heute Morgen. 13 Grad minus. Ich bin nochmal durch meine Predigt gegangen, sehr früh am Morgen. Und dann gehe ich in der Regel so um 7 Uhr für einen, sage ich mal, Sabbatspaziergang. Normal laufe ich jeden Morgen 7, 8 Kilometer, aber am Sabbat sage ich, okay, 2 tun es auch. Und da gehe ich nicht mit Stöcken, da gehe ich einfach noch spazieren. Aber ich muss euch sagen, es war richtig frisch. So 13 Grad minus. So. Ich habe gesagt, musst du dir das antun? Sage ich, ja, du musst es dir antun. Jetzt wird nicht gekniffen, du gehst jetzt da raus. Und die Sonne ging gerade auf, der Schnee, dann glitzert das so. Es ist einfach, es ist wunderschön. Aber wunderschön kalt war es heute Morgen. Das Lied, das wir gerade so mitgelesen haben, mitgesungen, zum Teil hier vorne, wie heißt es nochmal? Kennt ihr das? Ich lese nochmal den ersten Text. Ja, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Darum sage ich es noch einmal, Gott ist die Liebe. Und dann noch einmal, Gott ist die Liebe. Und im letzten Vers, den wir gesungen haben oder gelesen, dich will ich preisen, du ewige Liebe. Klingt fast wie ein, ja, wie so ein altbekanntes Kinderlied. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil das habe ich schon als Kind in meiner Heimatgemeinde mit den Großen mitgesungen. Und es war immer wieder, das war immer wieder so ein ganz besonderes Lied in der damaligen Zeit. Gott ist die Liebe. Das Grußwort, das ich mir für diese Predigt ausgewählt habe, lautet, es war ein Wort Jesu an Nikodemus damals in der Nacht. Und für uns heute ist es ein Grußwort Jesu für die Gemeinde Singen. Wenn Jesus sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben sollen, dürfen. Das ist doch wirklich ein altbekannter Vers, oder? Johannes 3,16. Das kennt man einfach. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, gibt es Johannes 3,16 diese Textaussage? Denn also hat Gott die Welt geliebt. Gibt es die auch im Alten Testament? Ja oder nein? Was meint ihr? Das ist die Frage an euch. Gibt es Johannes 3,16 im Alten Testament? Was meint ihr? Du sagst jetzt so, gibt es bestimmt irgendwo, ja? Also du meinst, die Botschaft muss da sein, oder? Geschwister, als ich mir über die Predigt, die ist eigentlich beim morgendlichen Lauf entstanden für mich, so Gott ist die Liebe, dachte ich, wann habe ich das letzte Mal darüber gepredigt? Das ist doch das Top-Thema überhaupt, oder? Und du sagst jetzt gerade, das muss doch irgendwo drin stehen. Natürlich steht das drin und ich sage euch, ihr kennt es alle auswendig. Jeremia 31,3. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich, sagt Gott, zu mir hergezogen aus lauter Güte oder man kann auch übersetzen, aus lauter Gnade, weil ich dich über alles liebe, sagt Gott. Leute, so groß liebt Gott uns. Er sagt, ich habe dich je und je geliebt aus lauter Gnade. Petrus und auch Paulus, das sind zwei Apostel aus dem Neuen Testament, sie toppen diese Aussage noch. Sie setzen noch eins obendrauf auf diese Aussage. Geht doch bitte mal mit mir, wir schlagen mal gemeinsam die Bibel auf in Epheser Kapitel 1, Vers 4. Epheser, Neues Testament, etwa in der Mitte, Kapitel 1, Vers 4. Epheser Kapitel 1, 4 steht Folgendes. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Also, was hier der Paulus hier sagen möchte, ist Folgendes. Lass uns das einmal einfach kurz noch einmal nachdenken. Hier sagt Paulus, bevor Gott die Erde geschaffen hat, bevor er den Menschen geschaffen hat, hat er den Erlösungsplan kreiert. Weil Gott wusste in seiner Allwissenheit, der Mensch, den ich schaffen werde, wird in Sünde fallen. Er wird die Prüfung nicht bestehen. Und dann werde ich ihn retten aus der Sünde. Ich werde ihn erlösen. Ich werde ihn befreien. Und das meint hier Paulus, in Jesus hat Gott uns schon erwählt, als die, die gerettet werden, noch ehe es diese Erde überhaupt gab. Deshalb, meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Gäste und Jugend, konnte Jesus den ersten beiden Menschen im Garten Eden, Adam und Eva, diese alte Geschichte, er konnte ihnen von der Liebe Gottes erzählen, als sie in Sünde gefallen waren. Er konnte ihnen sagen, ich werde euch nicht fallen lassen, ich werde euch nicht aufgeben, ich liebe euch viel zu sehr, ich werde euch retten, und zwar von den Folgen der Sünde, vor dem ewigen Tod. Und der Apostel Paulus, er bringt diese wunderbare Botschaft auf den Punkt, indem er der Gemeinde zu Rom einen Brief schreibt, und in diesem Brief gibt es einen Vers. Und den möchte ich gerne mir aus dem Brief des Paulus ausleihen für diese Predigt. Er sagt nämlich Folgendes: Christus kam zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Überlegt einmal, was das sagt. Da waren wir von Gott noch weit entfernt. Da ist Christus schon für uns eingestanden, hat für uns den Tod erlitten, hat für uns die Strafe auf sich genommen. Er sagt weiter, Gott beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Also in der Sünde lebten, von Gott weit, weit entfernt. Und diese Liebe, meine Lieben, diese Liebe Gottes, von der wir eigentlich so begeistert reden, in der Adventgemeinde, in unserer Kirche. Die Liebe Gottes, die sozusagen der Mittelpunkt dieser Kirche sein soll, die Jesus gegründet hat. Meine Lieben, diese Liebe soll sich in den Nachfolgern, in den Gläubigen widerspiegeln. Wir wollen das einmal gemeinsam aufschlagen. Wir lesen jetzt einmal drei Verse direkt hintereinander. Weil irgendwie sagen sie alles das Gleiche aus. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8. Vers 8 in Kapitel 4 steht Folgendes: Vor allen Dingen habt untereinander, hier spricht also Petrus zur Gemeinde, er spricht die Gläubigen an. Er sagt im Vers 8, vor allen Dingen habt untereinander die beständige Liebe, man könnte auch übersetzen, die inbrünstige Liebe, die alles überwältigende Liebe, und er sagt hier, diese Liebe deckt auch der Sündenmenge. Das heißt, unter der Gemeinde Gottes wird Vergebung gelebt, meine Lieben. Das meint das Sünde decken, Sünde vergeben, Sünde verzeihen. Die Liebe Gottes lebt Vergebung. Und nicht nur, dass Gott uns vergibt, sondern dass auch wir, die Gläubigen, uns untereinander vergeben. Kapitel 5, 14. Jetzt wird es ganz spannend. Kapitel 5, 14. Das machen wir nicht. Geschwister, was da steht, machen wir nicht. Also nicht wirklich. Schaut mal, was da steht. Kapitel 5, 14 heißt es, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Steht es bei euch auch so? Schon mal gelesen? Oder ist es etwas ganz Neues? Krass, oder? Hier sagt der Petrus zur Gemeinde, begrüßt euch, umarmt euch. Gut, heute geht das nicht. Wir haben gerade eine etwas schwierige Zeit. Ich hoffe, wir können das richtig deuten. Ja? Petrus, damals, als er das schrieb, da gab es keine Pandemie in diesem Sinne, wie wir das heute hier haben. Da gab es andere Dinge. War auch nicht besser. Weil Aussatz war auch nicht besser, oder? Das war auch eine Katastrophe. Aber er sagt hier, was mich begeistert, begrüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Kapitel 5, Vers 14. Der Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus Jesus seid. Beachtet den Zusammenhang. Dieses Begrüßen mit dem Kuss der Liebe macht nur dann Sinn, ist nur dann echt, wenn wir in Christus geborgen sind, wenn wir in Christus leben. Und dann bitte 1. Johannes 2, Vers 5. Gerade ein paar Seiten weiterblättern. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 5. Wer aber unter euch sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Haben wir das wahrgenommen? Ich meine, die Aussage, die hier steht. Ich lese das nochmal. Wer aber unter euch sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Geschwister, das heißt, diese Liebe leben, also die Liebe Gottes ausleben, hat dann auch mit Gehorsam zu tun. Ausgelebte Liebe Gottes ist Gehorsam zu Gott. In der Bibel gibt es nicht die Gnade Gottes, losgelöst vom Gehorsam. Das gibt es nicht. Die Gnade Gottes steht sehr eng zusammen mit dem Gehorsam aus der Liebe. Nicht aus Zwang, sondern aus der Liebe. Und die wahre Liebe Gottes, diese wahre Liebe Gottes, das ist heute mein Thema in dieser Predigt, die wahre Liebe Gottes, die zentrale Bedeutung in der Nachfolge. Und diese göttliche Liebe, meine Lieben, die schafft es dann auch, was menschlich gesehen unmöglich ist, nämlich den Feind zu lieben. Im Alten Bund gab es den Hinweis, liebe deine Freunde, deine Brüder und hasse deine Feinde. Hassen ist ablehnen, verabscheuen. Und Jesus sagt nein. Er sagt nein. Die aktive, gelebte Liebe gehört auch deinem Feind. Wörtlich sagt Jesus, also liebet eure Feinde und bittet für die, die euch beleidigen und auch verfolgen. Segnet die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen, damit ihr Kinder Gottes eures Vaters im Himmel seid. Beachten wir bitte auch diesen Zusammenhang. Wer bitte möchte nicht Kind Gottes sein? Sonst wären wir doch gar nicht hier, oder? Wir sind doch hier im Gottesdienst, weil wir uns als Kinder Gottes verstehen. Weil Jesus uns zu Schwestern und Brüdern gemacht hat. Weil Jesus unser großer Bruder ist. Aber, meine Lieben, dann kommen wir an diesem Bibelwort nicht vorbei. Dann können wir hier jetzt nicht sagen, aber das hat Jesus anders gemeint. Das geht nicht. Das kann man nicht anders deuten. Wenn Jesus hier so klar sagt, aber ich sage euch, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Er sagt, segnet, die euch beleidigen. Das kann man aus menschlichem Dafürhalten nicht. Aber die Agabeliebe Gottes, die kann das. Wir haben da Beispiele in der Bibel. Ich musste sofort an Jesus am Kreuz denken. Natürlich könnte man sagen, ja, natürlich Jesus am Kreuz, Jesus Sohn Gottes. Nein, Jesus starb am Kreuz als ein vollkommener Mensch. Und zwar als einer von uns. Er hat ja unsere Stelle eingenommen, oder nicht? Er ist doch Mensch geworden, einer von uns. Er hat Feindesland betreten, ist auf diese Erde gekommen. Er war bereit, seine Gottheit mit der Menschlichkeit zu übergleiten. Er, der Schöpfergott. Und er war bereit, nach einem relativ kurzen Leben, etwa 33,5 Jahre, diesen furchtbaren, grausamen, brutalen Tod an einem Kreuz zu sterben. Angenagelt mit Eisennägel an ein hölzernes Kreuz. Angenagelt, zwischen Erde und Himmel hängend. Jesus war bereit, diesen Tod zu sterben. Und dann spricht er eben dieses Gebet, das wir alle, glaube ich, auswendig kennen. Er spricht ein Gebet zum Vater über die, die ihn gerade gekreuzigt haben, die ihm gerade diese Qual zugefügt haben. Er sagt, Vater im Himmel, hör mich, vergib ihnen bitte, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist, und ich liebe meine Feinde. Jetzt kannst du sagen, ja guck, Jesus, er konnte das. Konnten das Menschen auch, ja oder nein? Konnten Menschen das auch? Natürlich.
Das ist sehr gut. Wenn man hassen tut, so braucht man zu viel Gesundheit.
Ja, hassen kostet Energie und Nerven. Und hassen, das ist heute bewiesen, also es ist heute wissenschaftlich bewiesen, nicht vergeben können oder nicht vergeben wollen, egal wie du es formulierst, spielt gar keine Rolle mehr. Macht krank. Macht krank. Es führt sogar dazu, dass Menschen mehrere Jahre früher sterben, weil sie in dieser Haltung bleiben. Ja? Ich vergeb dir nicht. Entschuldigung, das ist nur ein Beispiel. Ich vergeb dir nicht. Geh mir aus den Augen. Lass mich in Ruhe. Das ist Belastung für die Seele. So ist der Mensch nicht geschaffen. Der Mensch ist geschaffen für Befreiung. Und das wissen wir alle. Wenn wir dann wirklich gesagt haben, ich vergebe dir, ich verzeih dir, ich mag dich wieder, ich liebe dich. Das ist eine Befreiung. Und Jesus macht genau das hier am Kreuz. Er sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber nicht nur Jesus. Ich erinnere euch an den Nathanael. Stephanus. Alles gut. Stephanus. Er hat eine Verteidigungsrede gehalten, weil er angeklagt war, gesteinigt werden sollte, weil er ein treuer Nachfolger Jesu war. Man hat ihm das angekreidet. Und nach seiner Verteidigungsrede fällt man das Urteil im Volk und sie sagen, steinigt ihn. Und Geschwister, als die ersten Steine niederprasseln, betet Stephanus ein kurzes Gebet. Und das ist jetzt wirklich ein Mensch wie du und ich. Er betet, Herr, behalte ihnen, die die Steine werfen, diese Sünde nicht. Versteht ihr? Vergib ihnen. Und Stephanus stirbt dort diesen qualvollen Tod einer Steinigung. Schrecklich. Ich finde es einfach nur schrecklich. Also auch Stephanus kannte die Agabeliebe Gottes. Und er hat sie angewandt, Geschwister. Er hat diese Liebe Gottes gelebt. Das hat ihn befreit. Er konnte in Frieden sterben und war bei Christus angenommen. Ich habe das bei Ellen White einmal nachgelesen, diese Steinigung Stephanus im Buch Das Leben Jesu. Sie schreibt dort, als Stephanus diese Bitte aussprach, Herr, er meint Jesus, behalte ihnen diese Sünde nicht, schreibt Ellen White in einer Vision, sie sah, wie Jesus aufstand vom Thron. In diesem Augenblick. Sich erhoben hat, also sich zu seinem Jünger bekennt und ihm diese Bitte gewährt. Jesus sprach diese Worte, Vater, vergib ihnen, als Mensch gewordener Gottessohn. Und Stephanus, bitte, er war kein geistlicher Überflieger, er war kein Superman. Er war ein Mensch wie du und ich. Er war ein Sünder. Und trotzdem war sein Herz erfüllt mit der Liebe Gottes. So richtig erfüllt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, bin ich erfüllt mit der Liebe Gottes? bist du erfüllt mit der Liebe Gottes? Ich mein, bist du bereit dafür? Bist du bereit, dein Herz zu öffnen, dass du sagst, Herr, bitte, fülle mein Herz mit der Liebe Gottes, bis es überfließt? Sind wir uns einig, wenn ein Behältnis wie dieses Glas bis zum Rand voll ist, dass es überfließt, dann kann man nicht mehr hineingeben, oder? Ist doch logisch. Wenn unser Herz bis zum Rand oder zum Überfließen mit der Liebe Gottes erfüllt ist, dann kann Satan nicht einfach seine bösen Gedanken in das Herz einpflanzen. Das geht so nicht. Versteht ihr? Dann ist das Herz voll mit der Liebe Gottes, dann leben wir in der Liebe Gottes. Also, die Frage muss ich nochmal stellen. Und nur du kannst sie beantworten. Bist du erfüllt in deinem Herzen mit der Liebe Gottes? Oder gehörst du zu den Pharisäern, zu denen Jesus nach der Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda sagen musste, er musste ihnen sagen, ich kenne euch ganz genau, ihr Pharisäer und Heuchler, und ich weiß, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Das waren seine Worte, nachzulesen in Johannes 5, 42. Er sagt, ich kenne euch ganz genau, ihr habt nicht die Liebe Gottes in euren Herzen. Das heißt, die Theologen und die Gelehrten der Hochschule zu Jerusalem, die da predigen und lehrten, sie predigten und lehrten ohne Liebe Gottes in ihrem Herzen. Welch eine Vermessenheit. Oder, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Du könntest ja sagen, nee, zu den Pharisäern gehöre ich nicht. Ist ja gut. Ich will auch nicht zu denen gehören. Also bitte, du darfst das ruhig sagen. Ich bin doch kein Pharisäer. Ja, vielleicht gehörst du und ich, vielleicht gehören wir dann zu den Ephesern, kann das sein? Denn Johannes hat von Jesus den Auftrag bekommen, an die Adventgemeinde zu Ephesus einen Brief zu schreiben. Kennt ihr den Brief? Wir schlagen den mal zusammen auf, bitte. Offenbarung 2, 2 bis 5. Offenbarung, Kapitel 2, 2 bis 5. Ich möchte euch da einladen, dass wir das gemeinsam lesen. Ab Vers 5. Nein, Entschuldigung, ab Vers 2. Jesus sagt hier, ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber gar nicht sind, und hast sie als Lügner entlarvt. Du hast Geduld für mich gelitten, also geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Alles positiv, oder? Und jetzt kommt dieses Aber im Vers 4. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der ersten Liebe lebt. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Und kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Geschwister, Frage, verstehen wir die Botschaft hier, die Jesus durch Johannes an die Gemeinde zu Ephesus schreibt? Verstehen wir das? Jesus erwähnt erst einmal das Positive. Er erwähnt die Geduld. Das Ausharren, den Glauben. Und dann sagt er hier zu seiner Gemeinde, aber ich habe ein Problem mit dir. Du hast die erste Liebe verloren, aus den Augen verloren. Oder du lebst nicht mehr in der ersten Liebe. Ich habe meine Predigt überschrieben, nicht nur mit Gott ist die Liebe, sondern mit einer Frage. Die Frage lautet, wenn die Liebe Gottes nicht mehr greift, was dann? wenn die Liebe Gottes nicht mehr greift. Wenn die Liebe nicht mehr liebt, wenn die Liebe Jesu in mir versagt oder verblasst, wenn ich die Liebe Jesu aus meinen Augen verloren habe und die Angebote dieser Welt diese Liebe Jesu verdrängen und ich nicht mehr in dieser Liebe lebe. Und die Liebe nur noch ein Wort ist mit 5 Buchstaben, nicht mehr als Schall und Rauch. Wenn die Liebe nicht mehr greift, versteht ihr, was das meint? Wenn die Liebe nicht mehr spürbar ist, erkennbar ist, man nimmt sie nicht mehr wahr, man ist lieblos geworden. Was ist dann? Was ist dann? Können wir uns ohne Liebe zu Gott am himmlischen Gate durchmogeln? Also irgendwie da den Eingang, geht das? Nein. Leute, Gott gibt selbst die Antwort. Schlag doch bitte mal auf. 1. Korinther 13. Ihr kennt das alle. Das ist das Hohelied der Liebe Gottes. 1. Korinther 13. Ich lese ja nochmal aus der Bibel Neues Leben, die sich ein bisschen anders anhört wie jetzt die Luther, die ich normalerweise in der Predigt verwende. 1. Korinther 13, 1 bis 3. Lest bitte mit. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, kannst du es? Ich kann es nicht. Er sagt nur, wenn du es könntest, aber du hättest keine Liebe in dir, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und ich wüsste alle Geheimnisse, hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der sogar Berge versetzen könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wäre das alles nichts. Und wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben würde und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt werde, aber ich hätte keine Liebe in mir, es wäre alles wertlos. Umsonst. Keine Gabe auf dem Altar Gottes. Verstehen wir? Hier sagt Jesus ganz klar, egal was du tust in deinem Leben, in der Gemeinde, für Gott und für Menschen, wenn die Liebe nicht die Motivation ist, dich die Liebe Jesu nicht dazu drängt, was dann? Kurz zusammengefasst, bitte. Was dann? Es wird keinem was nutzen, am wenigsten mir selbst. Und Jesus kann einen solchen Dienst, er kann es nicht annehmen. Und jetzt bitte lesen wir weiter, weil jetzt beschreibt Jesus die Agabeliebe Gottes. Was diese Liebe vom Wesen her bedeutet, bitte. Ab Vers 4. Die Liebe Gottes, sie ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Bitte beachtet das, Geschwister, Freunde, beachtet das. Die Liebe ist nicht nachtragend. Vers 6, sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch immer geschehen mag. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie und das Reden in unbekannten Sprachen und Erkenntnis aufhören werden. Jetzt erkennen wir nur wenig und auch unsere prophetische Rede offenbart nur sehr wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Aber dann werde ich alles erkennen, so wie Gott mich schon erkannt hat. Also bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe Sie ist das Größte überhaupt. Verstehen wir diese Dringlichkeit? Verstehen wir die Botschaft in dieser Stunde für uns heute? Und die Erwartung Jesu an seine Gemeinde in Singen? Geschwister, 1. Korinther 13 ist das Hohelied der Liebe. Das ist die Botschaft an unsere Gemeinde. Und wenn wir diese Botschaft nicht verstehen, dann ist Jesus bereit, noch etwas deutlicher zu werden. Matthäus 7, ab 21. Matthäus 7, ab Vers 21. Matthäus 7, entschuldigt, ich schlage hier kurz die Lutherbibel auf. Da sagt Jesus Folgendes. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, aber Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen und sagen, ich habe euch noch nie erkannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Fällt euch auf, dass in dieser Abhandlung hier dieses Aufzählen, sie können genau aufzählen, was sie alles getan haben, das Wort Liebe kommt überhaupt nicht vor, oder? Gar nicht. Sie haben es ohne Liebe getan. Falsche Jünger. Jesus nennt sie Pharisäer und Heuchler. Sie haben nicht in der Liebe Gottes gehandelt und sind am Ende verloren. Und ich möchte uns ermutigen. Hören wir doch bitte, bitte auf, uns in der Theorie der Theologie der Bibel zu verlieren. 1000 Gründe und noch ein paar mehr, warum das mit der Liebe bei uns so nicht funktionieren kann. Und wir erfinden Entschuldigungen, um uns dann bei Gott rauszureden, um uns in ein gutes Licht zu stellen. Gerade so wie der reiche junge Mann, der zu Jesus kam. Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10 berichtet von einem jungen Mann, der zu Jesus kam. Und zwar ab Vers 17 könnt ihr die Geschichte nachlesen. Markus 10 ab 17. Ein junger Mann kommt zu Jesus, fällt auf die Knie vor ihm und sagt, guter Meister, bitte, was muss ich tun, damit ich auch ewiges Leben bekommen kann? Und Jesus sagt zu ihm, warum nennst du mich gut? Gut ist, also wirklich gut ist nur Gott im Himmel. Aber gut. Auf deine Frage, haltet die Gebote Gottes. Und dann zählt Jesus die Gebote auf, nacheinander, nicht alle, aber eine ganze Reihe. Und dann unterbricht der junge Mann den Herrn Jesus und sagt, stopp, Meister, alles gut, habe ich alles schon gehalten von Kind auf, kenne ich. Und Jesus sagt zu ihm, Vers 21, und Jesus sah ihn an und gewann ihn sehr lieb und sprach zu ihm, aber eines fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er sagt zu Jesus, das habe ich alles getan. Habe ich irgendwas übersehen? Er stellt die Frage, was fehlt mir noch? Und Jesus sagt zu ihm, eine Sache. Dein Geld ist dein Götze. Du kannst damit nicht umgehen. Geschwister, in der Bibel gab es viele reiche, gläubige Menschen. Zu keinem hat Gott gesagt, verkauf alles, gib alles weg, sei einfach nur arm. Zu keinem. Abraham zum Beispiel, sehr reich. Abraham konnte damit umgehen. Aber dieser junge Mann hier, er hing an seinem Reichtum. Es wurde zu seinem Götzen. Und dann steht in der Bibel, Er ging traurig davon, als er diese Antwort hörte. Was fehlte ihm? Schaut, er hat die Gebote Gottes gehalten. Aber was ihm wirklich fehlte, war die Liebe Gottes in seinem Herzen. Es war die Beziehung zu Jesus, sein Retter und Erlöser. Das kannte er nicht. Und er ging traurig davon. Und wenn ich das übertrage auf heute, ich gehe am Sabbat in die Kirche am siebten Tag, so wie Gott es sagt. Ich esse keine unreine Speise, ich trinke keinen Alkohol und ich beachte den christlichen Lebensstil. Ich gebe den zehnten Teil meines Einkommens, ich breche nicht die Ehe, ich stehle auch nicht, ich beachte die Gebote Gottes so mehr oder weniger und ich glaube auch daran, dass Jesus vor 2000 Jahren für mich gestorben ist, dort auf diesem Hügel, dort auf Golgatha, für mich, glaube ich auch. Fehlt mir noch was? Das wäre eigentlich die Liste, die ich gerade ganz kurz hier erwähnt habe, das wäre die Liste eines adventistischen Pharisäers, der genau das macht, was wir gerade in Matthäus 7 gelesen haben. Aber Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Dinge getan? Und sie zählen ihm alles auf. Alles. Sie haben es alles aufgelistet. Sagen, guck dir die Liste an. Und Jesus sagt zu ihm, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Versteht ihr? Da hat keine Beziehung stattgefunden, gar nichts. Das war nur religiöser Aktivismus, aber keine Beziehung mit Jesus. Und ich kann hier nur zusammenfassen. Ja, ja, ja und nochmal ja. Die Liebe Gottes ist das Zentrum, die Mitte unseres Glaubens. Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes. Wir müssen diese Liebe im Herzen erleben. Wir müssen sie fühlen, spüren und wahrnehmen. Und unser Leben ausrichten. Wir müssen die Liebe Gottes täglich leben. Das heißt, die Liebe Gottes ist mein Lebensstil geworden. Ich muss mir das nicht wieder anerziehen. Ich habe es schon in meinem Herzen. Und das ist dann der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. So steht es geschrieben in Galater 5, Vers 6. Der Glaube, der durch die Liebe aktiv wird. Geschwister, das ist die Motivation. Mein Glaube erfüllt durch die Liebe Gottes. Ich frage euch eine Frage. Hat Jesus nicht versprochen? Hat er nicht gesagt, er will das Gesetz Gottes, das sind die 10 Gebote. Man könnte sagen, das Grundgesetz des Himmels. Hat er nicht gesagt, er will es in unsere Herzen hineinschreiben? Ja oder nein? Nicht mit Tinte auf ein Stück Papier, sondern mit dem Griffel der Liebe Gottes. Verstehst du? Einprägen in das Herz. Und ich habe mir dann die 10 Gebote gestern angeguckt, als mir der Gedanke so klar wurde. Versteht ihr? Dann heißt es nicht mehr, du sollst nicht, weil so beginnen doch die 10 Gebote, oder? Fast jedes Gebot, du sollst nicht. Oder im vierten Gebot, gedenke des Sabbatstages, dass du ihn heiligst. Das sind so Aufforderungen. Das klingt so nach Beschränkung, oder? Ja, es gibt Geschwister, es gibt Christen, die sagen, die 10 Gebote, die engen mich ein, die beschränken mich. Ich will das nicht. Ich will frei sein. Aber ist uns klar, wie sinnvoll zum Beispiel auf einer Autobahn, ich sage bewusst Autobahn, ja, Highspeed, also Schnellstraße. Ist uns klar, warum da links und rechts Leitplanken sind? Mit Reflektoren in der Nacht zum Beispiel? Warum denn? Ja, mit 25, 30 km/h brauche ich keine Leitplanke, oder? Brauche ich nicht. Aber vielleicht mit 200 km/h, ich sage mal als Beispiel, als Rechenaufgabe, da kann das dann sehr hilfreich sein, vor allem wenn man nachts unterwegs ist. 3-4-spurige Autobahn, links und rechts die Leitplanke und über 200 km/h, dunkelste Nacht, Scheinwerfer. Und du kannst genau vor dir sehen, wo die Straße lang geht. Du siehst es exakt durch die Reflektoren. Du kennst genau den Weg, den du zu fahren hast. Und wenn du dafür Und das möchte ich hier einfach für alles, die sagen, die auch mal gerne etwas schneller fahren. Wenn du das richtige Fahrzeug hast, ich meine das richtige Fahrzeug, schwer, gut ausgelegt, tief gelegt, dann kannst du auch mal etwas schneller fahren. Spürst du gar nicht. Ja. Also wir sagen, Leitplanken, große Hilfe, oder? Versteht ihr? Die 10 Gebote für mich sind nichts anderes wie Hilfe, Leitplanken auf der Straße des Lebens. Und dann werde ich nicht mehr lesen, du sollst nicht, sondern dann lese ich plötzlich, ich will keine anderen Götzen in meinem Herzen tragen und anbeten. Ich will den Namen meines Gottes ehren und achten. Ich freue mich jede Woche auf den Sabbat hier in der Gemeinde. Geht es dir nicht auch so? Ich freue mich darauf. Ich erwarte das. Ich brauche das. Mit Respekt und Freude ehre ich meine Eltern. Ich respektiere das Leben und die Ehe und den Besitz meines Nächsten. Immer die Wahrheit, meine Lieben, und nicht die Lüge. Auch nicht in der Not. Stimmt das? Es geht nicht. Die Notlüge ist kein Alibi. Ist nicht möglich. Also immer die Wahrheit und keine Lüge, auch nicht in der Not. Und jetzt kommt der Schluss, das 10. Gebot. Ich gönne von ganzem Herzen meinem Nachbarn sein größeres Haus, seinen Sportwagen, seine hübsche Frau und alles, was er hat, oder? Versteht ihr? Ich gönne es ihm mit Herz, mit Freude. Weil er hat es sich erworben. Er hat dafür gearbeitet. Oder geerbt. Oder. Ich bin nicht neidisch. Ich bin mit dem, was Gott mir gegeben hat, zufrieden und kann damit umgehen. Meine Lieben, die Liebe Gottes, sie muss sichtbar werden und erlebbar werden. Man muss sie verstehen. Die kleine Heidi, sie ist das Enkelkind der Oma, sie geht mit der Oma in die Kirche. Sie sitzen zusammen in der Bank und sie hören den Pfarrer predigen. Die Predigt an diesem Sonntagvormittag lautet: Die Größe Gottes, also wie groß Gott ist und wie klein der Mensch ist im Vergleich. Und dann sagt der Pfarrer: Und dieser Gott will in uns wohnen. Ist das nicht wunderbar? Und das Enkelkind stupst seine Oma an und sagt: Hast du das gehört? Und die Oma sagt: Psst, was denn? Ja, Gott ist so groß. Die Oma sagt: Psst, ja. Und wir sind so klein. Ja, sei doch ruhig. Sagt sie: Aber Oma, jetzt wird sie laut. Das geht doch gar nicht. Wie kann denn der große Gott in mir, kleinen Menschen, wohnen, leben? Da muss ja ein ganzes Stück von Gott aus mir rausschauen, sagt sie dann zu ihrer Oma. Und die Oma sagt: Jetzt bist du aber ruhig. Und dann muss die Oma plötzlich nachdenken. Sie hört den Pfarrer gar nicht mehr predigen. Was hat sie jetzt gesagt? Dann muss ja ein großes Stück von Gott aus mir rausgucken. Geschwister, hat sie recht, ja oder nein, die Kleine? Hat sie recht, ja oder nein? Natürlich hat sie recht. Ein großes Stück der Liebe Gottes muss und soll aus uns herausgucken, dass die Menschen, die uns kennen, mit uns reden, mit uns leben, sie müssen sehen, sie müssen es begreifen. Wir haben einen Freund, den sie vielleicht noch nicht kennen, aber so dringend brauchen. Die Liebe Gottes, sie muss sichtbar werden. Und weil Jesus das wusste, dass wir das aus uns heraus nicht können, hat Jesus kurz vor seinem Sterben am Kreuz, als er noch mit seinen Jüngern zusammen war, hat er ihnen eine Botschaft gegeben. Er hat gesagt: Hör zu. Weil sie wurden ja traurig. Immer dann, wenn er davon sprach, dass er geht, wurden sie sehr traurig. Das wollten sie nicht hören. Jetzt sagt er zu ihnen Folgendes: Es ist gut, wahrlich, wahrlich, ich sag's euch, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich weggehe, kommt er. Wer? Der Heilige Geist. Er sagt, dann kommt der Tröster, dann kommt der Heilige Geist und der wird euch in alle Wahrheit führen. Ist uns bewusst, meine Lieben, wie dringend wir den Heiligen Geist brauchen, weil die Liebe Gottes, das ist kein Automatismus, verstehst du? Bloß weil dein Name hier in der Kirchengemeinde auf einer Liste steht, das genügt nicht. Die Liebe Gottes möchte uns erobern. Denn nach Galater 5, Vers 22 ist das erste Element der Frucht des Heiligen Geistes. Da werden mehrere Elemente aufgezählt. Was ist das erste Element der Frucht des Heiligen Geistes? Da steht die Liebe Gottes als erstes Element. Es ist die Ergabeliebe Gottes, die er uns schenken will. Meine Lieben, ich hoffe, ich spreche in eurem Sinne, wenn ich sage, Herr Jesus, ich will, dass du mein Herz mit der Liebe Gottes ausfüllst, dass es überfließt und überläuft. Und ich will diese Liebe Gottes in meine Familie tragen. Ich will diese Liebe in meine Ehe tragen, zu meinen Nachbarn, in die Gemeinde. Ja Gott, ich will diese Liebe Gottes im Verkehr ausleben, indem ich halt dem anderen den Vorrang gebe. Oder der, der mich schneidet, mir die Vorfahrt nimmt. Ich kann ihm einfach nur zuwinken und nicht auf die Hupe. Manche bleiben dann extrem lang drauf auf der Hupe, weil sie müssen sich Luft machen. So eine Unverschämtheit. Und dann... Mir ist es mal genauso passiert, ich kann das jetzt sagen, weil meine Frau ist nicht da. Wir sind Auto gefahren und dann gab es eine solche Situation. Ich sah am Steuer sitzt daneben und jemand schneidet mich und nimmt mir die Vorfahrt. Und meine Frau greift mir ins Lenkrad und drückt auf die Hupe. Das war noch mitten im Lenkrad so. Düt! Und ich habe gesagt, nimm die Finger aus meinem Lenkrad. Und sie sagt dann zu mir, das geht doch nicht. Ja, hast du das nicht mitgekriegt? Sag ich, natürlich habe ich es mitgekriegt. Machst du keine Fehler beim Autofahren? Wie geht's denn dir? Also wenn ich mich nur zurückdenke in die letzten 2-3 Wochen, da bin ich sehr, sehr glücklich, wenn mir der andere zuwinkt und sagt, alles gut, alles gut. Geschwister, wir können die Liebe Gottes auch im Verkehr leben. Ich möchte gerne zum Abschluss noch ganz kurz 3 Texte mit euch einfach nur erwähnen. Ich glaube, das sind Texte, die er gut kennt. Aber wir müssen sie uns ins Gedächtnis rufen. Mit diesen Texten schließe ich die Predigt ab. Römer 5, 5. Geschwister, den sollten wir auswendig kennen. Kannst du ihn auswendig? Sei ganz ehrlich. Ganz alles andere. Was haben wir gesagt? Immer die Wahrheit, oder? Also, kannst du ihn auswendig, ja oder nein? Ein Stück. Ein Stück davon. Der Text geht ganz einfach, aber das kann man sich so gut merken. Römer 5, 5, das kann man sich so gut einprägen. Und er lautet dann einfach, Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Die Liebe Gottes, das ist die Agabe dort gemeint, die Agabe, Liebe Gottes, ausgegossen in die Herzen der Menschen, Plural, Menschen, durch den Heiligen Geist. Leute, da steht's. Wir müssen einfach nur sagen, Gott bitte, ich will, dass der Heilige Geist mein Herz mit der Liebe Gottes ausfüllt. Bis es überläuft. So muss es sein. Und dann ist der zweite Text kein Problem. Nämlich Epheser 5, 25. Hallo Männer. Die Frauen müssen jetzt ganz schweigen, dürfen das gar nicht sagen. Hallo Männer, seid ihr noch da? Brüder, was steht in Epheser 5, 25? Auf. Wow. Der Kandidat hat 100 Punkte. Leute, nein, hallo Männer, warum kennen wir den Text nicht auswendig? Ich frage euch ganz ehrlich, warum kennen wir den? Du kennst ihn. Du bist glücklich zu schätzen, gell? Dein Mann kennt den Text. Die Frage ist natürlich eine ganz andere. Kennt er ihn? Oh, nein, okay, das lassen wir jetzt. Aufpassen. Nimm mir jetzt nicht die Pointe weg aus der Predigt, gell? Kommt gleich drauf. Nur, wir müssen jetzt mal ganz kurz der Reihenfolge nachgehen. Epheser 5 ist für die Ehe geschrieben, meine lieben Männer und Frauen natürlich. Und da ist auch eine ganze Reihe Verse für die Frauen und eine ganze Reihe Verse für die Männer. Leute, Epheser 5 ist für eine glückliche Ehe geschrieben. Da ist ein Rollenverhältnis aufgezeigt. Nur die Frage ist, passt das noch in unsere Denke heute? Ich sage euch gleich, passt nicht in unseren Zeitgeist heute. Und wenn du auch noch die schönste moderne Bibelübersetzung nimmst, wird es auch problematisch werden. Aber die Männer kommen in Vers 25 nicht herum. Liebet eure Frauen, bitte, für die ihr euch entschieden habt, Ja gesagt habt, vor Gott und, keine Ahnung, alle, die dabei waren. Ich werde sie lieben, bis der Tod uns scheidet. So ist es doch in der Regel, oder? Da haben wir doch eine Entscheidung getroffen. Und Gott sagt also, liebe sie, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Leute, das geht nur mit der Agape-Liebe. Eine andere geht da gar nicht. Und noch gleich dazu, da ist nicht die Eros-Liebe gemeint, also die intime Liebe. Die ist da jetzt nicht gemeint. Die kommt zwar auch drin vor, aber nicht so. Nein. Agape-Liebe. Agape. Liebe deine Frau, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, für die er gestorben ist. Leute, was das im Ende bedeutet, boah, sage ich, Herr Jesus, Kapitulation. Ich kann das nicht, ich hab's nicht. Und dann sage ich, bitte schenk's mir. Und dann Vers 33, was steht in Vers 33? Ihr lieben Frauen, ihr lieben Schwestern, kommt. Was steht in Vers 33? Ja, nicht nachgucken. Das kann ich jetzt auch nachgucken. Nein, ich meine es auswendig. Was steht im Vers 33? Damit hört Kapitel 5 auf. Und ihr Frauen, achtet und ehrt eure Männer. So, jetzt sind wir beide geschafft, oder? Die Männer sind geschafft, die Frauen sind geschafft. Leute, Philipper 2 steht, und der liebe Gott schenkt uns beiden, den Männern und den Frauen, das Wollen und Vollbringen. Dann geht alles. Dann funktioniert es. Und ich sage euch Folgendes, ein kleines Geheimnis. Da, wo eine Frau von ihrem Mann sich geliebt fühlt, spürt, weiß, wie Christus die Gemeinde, sie hat kein Problem mehr, ihren Mann zu achten und zu ehren. Und da, meine lieben Frauen, wo eure Männer, wo die Männer sich von euch geachtet und geehrt fühlen, haben sie überhaupt kein Problem mehr, euch mit der Liebe Gottes zu was? Zu überschütten. Versteht ihr das Rollenverhältnis? Ist eindeutig geklärt. Wer entscheidet jetzt? Du und ich. Wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Letzter Vers, Johannes 13, 3, 34, 35, das 11. Gebot. Ich weiß, steht so nicht drin, aber ich nenne es halt so. Ich mag das 11. Gebot. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander, das ist die Ehe, die Familie, die Gemeinde, der Nachbar, der Umgang mit Menschen, dass ihr euch untereinander genau so liebt, sagt Jesus, wie ich euch geliebt habe. Vorbildfunktion. Und jetzt kommt Vers 35. Was steht dort? Das erste ist die Aufforderung. Liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Vers 35, daran werden dann die Menschen draußen, die nicht in der Kirche sind, die Menschen draußen, eure Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, Verwandtschaft, sie werden erkennen, begreifen, verstehen, dass ihr zu mir gehört, sagt Jesus. Mann, ist das eine Botschaft. Wir geben tausende Euro aus. Ich meine, es ist nicht gemeint, singen. Ja, es ist sehr sparsam. Wir haben einen sparsamen Kassenverwalter. Ist er da? Ja, ich glaube, er ist da. Wir haben einen guten Kassenverwalter. Der achtet auf, das finde ich gut. Aber ich meine mal allgemein gesehen, Geschwister, allgemein, wir geben Tausende und Abertausende Euro aus für Werbung, wenn es um Evangelisation geht. Hier im Vers 35 steht die beste Werbung, die es überhaupt gibt. Daran werden die Menschen draußen erkennen, dass ihr zu mir gehört, sagt Jesus, wenn ihr diese Liebe lebt. Und jetzt kommt die Frage, die Jesus am Schluss stellt, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Der frühere italienische König Umberto I. lebte 1844 bis 1900. Er bekam von einem Gefangenen einen Antrag auf Begnadigung. Er hat mehrere Jahre eingesessen und er bat den König, dass er ihn begnadigt. Nachdem der König das Bittgesuch, ich lese das jetzt vor, weil ich da nichts Falsches sagen möchte, nachdem der König das Bittgesuch aufmerksam durchgelesen hatte, griff er zur Feder und hat das Komma verschoben in diesem Bittgesuch, weil sein Minister, der hat bei diesem Bittgesuch ein Komma gemacht und es lautete: Gnade unmöglich, Komma, im Gefängnis belassen. Also dieser Minister, der wollte, dass dieser Gefangene im Gefängnis bleibt. Und der König hat es gelesen, hat das Komma durchgestrichen und hat es ein Wort davor hingesetzt. Und dann hieß plötzlich die Antwort: Gnade, Komma, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und damit war der Gefangene begnadigt und befreit. Geschwister, uns hat Jesus begnadigt. Stimmt das? Ja oder nein? Er hat uns begnadigt. Er gibt uns ewiges Leben, bietet uns an, seine ewige Agapeliebe zu schenken, damit wir ein erfülltes Leben leben können. Gott möge es uns bitte schenken. Amen.